SWR 2 aktuell.
Mit Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen heute Mittag. Die Maskenpflicht im Fernverkehr fällt. Alle Infos dazu von unserer Berlin-Korrespondentin. Bekommt die Ukraine die Leopardpanzer jetzt oder nicht? Darüber sprechen wir mit einem Außenpolitik-Experten. Und ein Politikstrategieberater schätzt die Situation in Sachen Aktenaffäre für US-Präsident Joe Biden ein. Es schien bisher wie der heilige Gral der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Allerdings auch nur für uns. Wer zum Beispiel in Stuttgart oder Karlsruhe in den TGV nach Paris steigt, der wird das Phänomen beobachtet haben, dass beim Grenzübergang, spätestens aber in Straßburg, die Masken fallen. Das wird es nicht mehr lange geben. Denn vor knapp einer Stunde hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt, auch im deutschen Fernverkehr soll es keine Maskenpflicht mehr geben. Eva Ellermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Warum ist Lauterbach jetzt doch dafür?
Der Bundesgesundheitsminister sagt, er hat sich mit einigen Bundesländern und Experten beraten und es gibt eine Neubewertung der Lage. Nämlich, dass wir mehr Eigenverantwortung im Alltag wagen könnten. Dazu hatten ihn die Kabinettskollegen aus der FDP, Wissing und Buschmann, in den vergangenen Tagen ja auch schon gedrängt. Und dazu kam der Druck aus immer mehr Bundesländern, die Maskenpflicht im Nahverkehr schon gekippt haben oder kippen wollen. Die meisten ebenfalls zu Anfang Februar. Vor zwei Tagen hatte Gesundheitsminister Lauterbach noch gesagt, es sei jetzt noch zu früh. Aber heute hat er sein Nachgeben so begründet, die Experten würden nicht mehr mit einer schweren Winterwelle rechnen, die neue Variante aus den USA sei nicht so bedrohlich und die Immunität in der Bevölkerung sei inzwischen groß genug, um jetzt zu sagen, die Maskenpflicht kann in allen Verkehrsmitteln weg. Allerdings appelliert Lauterbach, in Innenräumen und Zügen oder Bussen weiter freiwillig die Maske zu tragen. Aber es wäre sicher schwer zu vermitteln gewesen, wenn man im Regionalzug keine Maske mehr hätte tragen müssen, im Fernzug aber schon.
Heißt das denn, dass jetzt alle Schutzmaßnahmen wegfallen?
Nein, das heißt es nicht. In Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern und Arztpraxen bleibt es bei der Maskenpflicht. Auf jeden Fall noch bis zum 7. April. Solange gilt nämlich das Infektionsschutzgesetz. Und daran hält Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch fest. Denn er sagt, es ist weiter wichtig, besonders gefährdete Gruppen zu schützen. Einige Bundesländer haben sich ja auch schon von der Isolationspflicht verabschiedet. Also, dass man mindestens 5 Tage zu Hause bleiben muss, wenn man mit Corona infiziert ist. Da bleibt Lauterbach bei seiner Haltung. Diese Isolationspflicht, die ist weiter wichtig, damit Corona-Erkrankte nicht wissentlich andere gefährden. Allerdings können die Länder über die Isolationspflicht selbst entscheiden.
Die Maskenpflicht im Fernverkehr ist bald Geschichte. Dazu war das unsere Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann. An der Leopard-Debatte können wir im Moment ganz gut sehen, was für einen Unterschied ein Jahr machen kann und welchen halt nicht. Im Januar 2022 diskutierte halb Deutschland im Vorfeld des Ukraine-Kriegs, ob man dem Land nun mit Defensiv- oder Offensivwaffen helfen solle. Wir erinnern uns, da wurden gelieferte Helme noch als Erfolg verkauft. Jetzt, ein Jahr später, wird über Helme schon lange nicht mehr gesprochen. Jetzt geht es um Kampfpanzer, den Leopard, Stolz der deutschen Waffenschmiede. Soweit der Unterschied dieses Jahres. Und doch bleibt damals wie heute eins gleich. Deutschland diskutiert, bis andere Tatsachen schaffen. Sprechen wir darüber mit Raphael Loss von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, der zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik forscht. Herr Loss, was ist Ihre Einschätzung? Springt Scholz auf den Leopardzug noch auf?
Also ich denke, zweifellos hat sich der politische Druck auf Deutschland in den letzten Wochen und vor allem Tagen erhöht mit der Ankündigung des polnischen Präsidenten, eine Lieferung von Leopard 2 Panzern an die Ukraine in Betracht zu ziehen. Die Diskurse in anderen europäischen Ländern deuten in eine ähnliche Richtung, wenn man sich den Bericht der finnischen Parlamentarier zum Beispiel anschaut. Die USA haben bereits im vergangenen Sommer angekündigt, dass sie einer Leopard 2 Panzerlieferung seitens Deutschland und anderer europäischer Partner nicht im Wege stehen würden. Und ich glaube, seitdem hat sich sukzessive eben auch der Druck auf Olaf Scholz und das Kanzleramt, das letztlich so einer Lieferung zustimmen müsste, egal ob deutsche oder aus Deutschland produzierte polnische Leopard 2 Panzer in die Ukraine geliefert würden.
Deutschland ist in Sachen Ukraine-Support immer relativ spät dazugekommen. Ist das jetzt die alte Schule von Scholz, immer erst andere vorzuschicken oder tun wir ihm da Unrecht?
Ohne Zweifel ist die deutsche Unterstützung militärisch, wirtschaftlich, politisch für die Ukraine enorm. Wenn man das vergleicht mit der Zeit vor Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, dann hat sich da massiv was geändert. Ich glaube, der Eindruck ist aber schon richtig, dass Deutschland nicht bereit ist, tatsächlich die selbstbeanspruchte Führungsrolle Olaf Scholz spricht von einer Rolle als Garanteur für europäische Sicherheit, tatsächlich auch materiell zu hinterlegen. Das betrifft zum Beispiel die Finanzierung der Bundeswehr. Das betrifft aber auch sicherlich die Unterstützung der Ukraine mit modernen Waffensystemen. Und der Eindruck hat sich, glaube ich, in den letzten Wochen vor allem auch wieder durchgesetzt, dass hier andere den ersten Schritt gehen müssen, dass man anderen die Initiative überlässt und dann dabei ist, aber eben nicht proaktiv zum Beispiel eine europäische Koalition zur Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern oder anderen Waffensystemen schmiedet.
Wie nehmen das denn die europäischen Partner und auch die USA auf?
Ich glaube, die Zeitenwende-Rede am 27. Februar letzten Jahres entstand unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine, hat enorme Erwartungen geweckt und durchweg politischen Applaus von europäischen Partnern, aber auch aus den USA und aus anderen Partnerländern Deutschlands produziert. Seitdem, glaube ich, hat Deutschland viel politisches Kapital verspielt. Durch diese zögerliche Handhabung der gegenwärtigen Krise, der Unterstützung der Ukraine, aber auch was Diskussionen um zum Beispiel das 2%-Ziel der NATO angeht, macht sich Deutschland sicherlich keine Freude. Und das zögerliche Handeln jetzt gerade konkret in der Leopard-2-Frage, glaube ich, braucht man sich nicht beschweren aus deutscher Seite, wenn Polen versucht, daraus politisches Kapital zu schlagen und eine Ankündigung eben auch ohne deutsche Zustimmung schon mal vorwegnimmt.
Die große Angst ist ja, dass irgendwann der Schritt gemacht wird, der Putin zur kompletten Überreaktion verleitet. Wie groß schätzen Sie diese Gefahr jetzt nach fast einem Jahr Ukraine-Krieg ein?
Diese Gefahr besteht sicherlich. Die können wir aber nur begrenzt beeinflussen. Ich glaube, man muss das vor allem aber auch von der anderen Seite betrachten. Wladimir Putin hat seit 10 Monaten tagtäglich fast den Krieg gegen die Ukraine eskaliert, mit der Annexion von 4 besetzten, zum Teil besetzten Regionen, mit der Bombardierung ukrainischer ziviler Ziele, ziviler Infrastruktur, vor allem eben auch der Energieinfrastruktur, die teilweise Mobilisierung russischer Reservisten, die jetzt wohl in die nächste Runde gehen wird, die massiven Kriegsverbrechen, die russische Truppen in der Ukraine verüben seit nunmehr 10 Monaten. Und da hat, glaube ich, die westliche Unterstützung für die Ukraine nur begrenzt Schritt gehalten. Wir sind da so ein bisschen hinterher. Und ich glaube, wenn das Ziel, wie von Olaf Scholz und anderen Regierungschefs in der Europäischen Union, in der NATO ausgegeben, eben die territoriale Souveränität der Ukraine, die Wiederherstellung dessen sein soll, da muss man deutlich mehr machen, als man bisher gemacht hat. Auch wenn Deutschland viel geliefert hat, was Waffen, was politische Unterstützung, was wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine angeht, ist das nicht genug, um diese Ziele auch zu erreichen.
Das war Raphael Loss vom European Council on Foreign Relations. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Man hofft ja immer, dass Menschheit und Politik aus ihren Fehlern lernen. Wenn man sich die lange Liste von Völkermorden anschaut, muss daran leider gezweifelt werden. Allein schon die Genozide von Srebrenica und Ruanda in der jüngeren Vergangenheit, die hätten genug sein können, um künftige zu verhindern. Doch es kam zum Feldzug des sogenannten Islamischen Staats und mit ihm die Verbrechen gegen die Volksgruppe der Jesiden im Nordirak. Diese Taten wollen SPD, Grüne und FDP im Bundestag jetzt als Völkermord anerkennen. Berlin-Korrespondent Georg Schwarte berichtet.
Der grüne Bundestagsabgeordnete Max Lux, Obmann im Ausschuss für Menschenrechte, sagt im ARD-Hauptstadtstudio, das ist alles nicht lange her und es geht immer noch weiter.
Deshalb ist diese Anerkennung des Völkermords kein Akt nur für die Geschichtsbücher, sondern er ist ein Akt für die tagtägliche Außenpolitik Deutschlands.
8,5 Jahre nach dem Morden will der Bundestag jetzt anerkennen, was damals geschah. Ein Völkermord. Düzen Tekal ist Stimme und Anwältin der Jesiden. Fast alle Männer in Kodjo haben sie ermordet, übereinander gelegt wie bei einer Massenhinrichtung und erschossen, sagte die Aktivistin vor dem Menschenrechtsausschuss des Bundestages über das, was auch in Kodjo passierte.
Kodjo gibt es nicht mehr. Kodjo ist ein Synonym für Völkermord, ein Ort der Finsternis. Kodjo ist sein eigenes Monster.
Ein Monster auch mit Hilfe deutscher Täter, so Max Lux.
Wir müssen uns eingestehen, dass es Menschen aus unserer gesellschaftlichen Mitte waren, die auch zu kaltblütigen Völkermördern wurden im Irak, die dorthin gereist sind aus Deutschland und sich beteiligt daran haben. Zuletzt ist erst Yalda A. in Bremen vom Oberlandesgericht deshalb verurteilt worden.
Davor urteilte das Oberlandesgericht Frankfurt, sprach von Völkermord weltweit zum ersten Mal. Auch für Recht und Gerechtigkeit soll die Anerkennung als Völkermord jetzt sorgen. Der Jeside Ghoda Al-Qaidi hatte einst die Petition in den Bundestag eingebracht. Er will, dass auf das Trauma der Opfer jetzt der Albtraum der Täter folgt.
Wir Jesiden vertrauen auf Deutschland, dass die Täter sich zu Recht fürchten. Und wir Jesiden zu Recht hoffen.
Am Donnerstag will der Bundestag laut Antrag, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, beschließen, was andere Nationen längst offiziell Völkermord nennen. Noch immer sitzen Hunderttausende Jesiden in den Bergen in Camps, rufen vergeblich um Hilfe, sagt Düsen Tekal.
Sie sind Anklägerin dieses Völkermords, weil ihre Hilfeschreie verhallen in den Bergen. Und die Situation ist desolat, desolat. Die Menschen sind müde, die können nicht mehr.
Und sie hoffen, dass sie mit Deutschland jetzt eine mächtige Stimme an ihrer Seite haben. Hoffen auf Asyl, auf Sonderkontingente für Frauen und Kinder, auf Beweissicherung der Taten. Deutschland will laut Antrag hier mehr Geld für die Vereinten Nationen und deren Ermittler geben.
Deutschland soll den Völkermord am jesidischen Volk anerkennen. Dazu war das aus dem ARD-Hauptstadtstudio Georg Schwarte. Es ist jetzt 11:45. Die Polizei ist heute den dritten Tag in Folge damit beschäftigt, das Braunkohledorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen zu räumen. Die Bilder von den Holzplattformen mit Klimaaktivistinnen und Aktivisten drauf und Baumhäuser, in denen sie sitzen, kennen wir aus den letzten Tagen. Jetzt kam raus, dass es auch Tunnel unter dem Dorf gibt, in denen sich noch Menschen befinden. Marc Eschweiler in Lützerath, wie ist da der Stand der Dinge?
Also es ist so, dass die Polizei uns bestätigt hat, dass mindestens zwei Menschen sich in diesem Tunnel befinden. In der Nacht war geplant, dass das technische Hilfswerk diese Menschen dort unten rausholt. Das ist in der Nacht erstmal abgebrochen worden. Man wollte jetzt bei Tag erstmal die Strukturen nochmal genauer prüfen. Und das THW ist gerade dabei zu beraten, wie man die Menschen dort unten gefahrlos rausholen kann. Es ist so, dass das THW auch diesen Tunnel belüftet. Und ja, da werden die weiteren Schritte jetzt abgewartet. Die Aktivisten hatten ja gestern selbst auf diesen Tunnel hingewiesen und gesagt, es sei lebensgefährlich, wenn schwere Bagger von RWE darüber fahren. Sie haben ihn selbst gegraben, er soll 4 Meter tief sein.
Morgen ist eine Großdemo geplant im nicht weit entfernten Klimacamp. Was ist da zu erwarten?
Da hat uns Aachens Polizeipräsident, der hier verantwortlich ist für diesen Einsatz, Dirk Weinsbach, gesagt, dass jetzt alle Unwägbarkeiten geklärt sind. Die Versammlungsfläche sei freigegeben, die Versammlungswege seien freigegeben und erlaubt worden. Es ist so, die Polizei ist zunächst von 3000 Menschen ausgegangen, die zu dieser Demo kommen wollten. Jetzt rechnet die Polizei aber mit 6000 Aktivisten. Die Aktivisten selbst sagen, es werden noch mehr kommen. Nach Kaienberg, das liegt hier so 4 Kilometer entfernt, Luftlinie von Lützerath. Und zu dieser Riesendemo haben sich auch prominente Gesichter angekündigt. Fridays for Future wird mit Greta Thunberg da sein und auch mit Luisa Neubauer. Es wird unglaublich voll an den Bahnhöfen hier in den Städten rund um Lützerath, in Mönchengladbach, in Aachen, in Köln, in Düsseldorf. Viele, viele Aktivisten, Umweltschützer wollen aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland zu dieser Demonstration kommen. Und die Polizei schließt nicht aus, dass sich darunter auch einige gewaltbereite Aktivisten befinden werden.
Marc Eschweiler berichtete für uns aus Lützerath. Aktenordner sind in der Regel selten geeignet, die Aufmerksamkeit der halben Welt auf sich zu ziehen. Es sei denn, diese Akten haben einen dicken roten Top-Secret-Stempel drauf und befinden sich dann irgendwo in einer Garage oder einem Privatanwesen von ehemaligen oder aktuellen Präsidenten. Vergangenes Jahr hatten wir die Geschichte der streng geheimen Dokumente in Trumps Mar-a-Lago-Villa in Florida. Dieses Jahr das gleiche in Blau mit Aktenfunden in Joe Bidens Privaträumen. Über diese Affäre spreche ich mit Julius Vandelaar. Er ist politischer Kampagnen- und Strategieberater, hatte 2012 auch im Wahlkampfteam von Barack Obama eine leitende Funktion, kennt sich damit also bestens aus mit der politischen Landschaft der USA. Herr Vandelaar, wie heikel sind diese Aktenfunde für Biden denn?
Die Funde sind natürlich absolut heikel für Joe Biden, vor allem eben, weil es die öffentliche Wahrnehmung von ihm maßgeblich beschädigt. Bisher konnte er wunderbar den Kontrast aufmachen zu Donald Trump und jetzt muss man einfach feststellen, ist er im selben Fahrwasser.
Wie weit kann denn das noch führen jetzt für ihn?
Natürlich wird jetzt erstmal sich die Lage entwickeln. Nach und nach werden mehr Informationen rauskommen. Es gibt noch ganz viele unbeantwortete Fragen, unter anderem auch, warum sind diese Dokumente überhaupt erstmal nicht nur in dem Think Tank, sondern eben auch bei Joe Biden zu Hause angekommen. Insofern, das ist was, was Joe Biden und sein Team beantworten müssen. Aber wie es dann weitergeht, das ist natürlich die große Frage. Und vor allem auch, ob es mögliche Entscheidungen beeinflusst, ob Joe Biden denn nochmal für die Wiederwahl antritt.
Sie haben eben auch diese Abgrenzung zu Trump gesprochen, auf die Biden ja mal Wert gelegt hat. Gibt es denn auch Unterschiede zwischen diesen beiden Geheimaktenaffären von Biden und Trump?
Ja, es gibt viele, viele Parallelen, aber es gibt natürlich auch ganz signifikante Unterschiede, vor allem eben auch, wie das Ganze rausgekommen ist. Bei Trump, wir erinnern uns, gab es eben die Durchsuchung in Mar-a-Lago, nachdem Trump immer und immer wieder gesagt hat, er kooperiert eben nicht mit dem Justizministerium zusammen. Bei Joe Biden war es genau andersrum. Dort haben die Anwälte von Joe Biden, zumindest ist das die aktuelle Information, diese Dokumente bei Joe Biden, sowohl im Think Tank als auch bei ihm zu Hause gefunden und dann eben sich sofort auch eben an das Justizministerium gewendet und gesagt, bitte holt diese Dokumente ab. Nochmal, das ändert nichts daran, dass Dokumente wahrscheinlich nicht rechtens da auch nach Hause mitgenommen wurden oder zumindest nicht richtig auch aufbewahrt wurden. Aber das ist, glaube ich, ein ganz signifikanter Unterschied.
Sie sind Strategieberater selbst. Welche Strategie würden Sie denn Biden in dieser Sache empfehlen?
Joe Biden, glaube ich, muss jetzt erstmal für Transparenz sorgen. Im Moment sind so viele unbeantwortete Fragen. Wenn er es nicht schafft, selber da mit Transparenz reinzubekommen, dann glaube ich, wird es eine Endlosgeschichte. Und gleichzeitig muss er natürlich jetzt auch fragen, wie ist der Rückhalt in der eigenen Partei? Wir erinnern uns, letzten Sommer haben noch Leute gesagt, wollen wir wirklich nochmal mit Joe Biden ins Rennen gehen? Ich würde argumentieren, bis jetzt könnte Joe Biden wirklich nochmal antreten. Jetzt ist natürlich fragwürdig, ob die Stimmung hier kippt und ob er nicht auch sagt, das ist doch so ein Riesenklotz am Fuß. Vor allem die Republikaner, die jetzt mit Sicherheit auch gegen ihn vorgehen werden, mindestens einen Untersuchungsausschuss einberufen werden, möglicherweise sogar ein Amtsenthebungsverfahren anstreben werden. Insofern muss sich Joe Biden wirklich überlegen, ob er damit nochmal antreten möchte.
Sie haben es gerade selbst gesagt, eventuell könnte er nochmal antreten, Biden. Aus der europäischen Sicht hat man manchmal das Gefühl, die Fronten sind derart verhärtet in den USA. Ist es da nicht eh egal, welcher Dreck über wen an die Öffentlichkeit kommt, weil diese politischen Camps eh derart geschlossen hinter ihrem Führungspersonal stehen?
Das, was Sie sagen, ist natürlich absolut richtig. Und dennoch, ne, ist es ja nicht so, als ob Joe Biden einen ordentlichen Vorsprung gehabt hätte. Er hat natürlich vieles richtig gemacht in den letzten 2 Jahren, hat viele, viele Dinge auch umgesetzt, Infrastruktur, Inflation bekämpft und so weiter und so weiter. Und dennoch, in einem knappen Wahlkampf kann das natürlich das Zünglein an der Waage sein. Ich will aber einfach nochmal kurz drauf eingehen. Ein sitzender Präsident kann nicht angeklagt werden. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal zu verstehen. Das heißt, wenn überhaupt die Republikaner jetzt aktiv werden, dann würde es erstmal bedeuten, einen Untersuchungsausschuss, möglicherweise dann eben dieses Amtsenthebungsverfahren, das angestrebt werden würde, um Joe Biden davon möglicherweise auch abzuhalten, zu kandidieren. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wollen die Republikaner dieses Thema sowohl auch in der Öffentlichkeit halten, als auch im juristischen Prozess drin behalten, weil sie einfach wunderbar damit auch Kampagne gegen Joe Biden und die Demokraten machen können.
Wenn wir mal die USA und Deutschland vergleichen, würde diese Geschichte bei uns anders laufen?
Ich glaube, dass sie fundamental anders laufen würde. Wir haben ja auch bei uns in Deutschland immer wieder Untersuchungsausschüsse, wo Politikerinnen und Politiker vorgeladen werden. Dann kommen auch immer wieder Statements, ich kann mich erstmal an nichts erinnern und dann verläuft sich das auch so ein bisschen. Ich glaube, wir wissen alle, worüber ich spreche. Insofern würde ich sagen, das ist auch fundamental anders. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich noch in den USA vor ein paar Monaten oder vielleicht auch vor ein paar Jahren noch anders gelaufen wäre. Ich weiß nicht, ob Barack Obama Dokumente mit nach Hause genommen hatte oder eben auch sein Vorgänger George W. Bush. Nur jetzt mit eben auch dieser Razzia in Mar-a-Lago bei Donald Trump hat das Justizministerium natürlich auch einen Standard gesetzt. Und dementsprechend sind ihnen jetzt auch die Hände gebunden. Sie müssen im Endeffekt auch dieselbe Härte bei Joe Biden anlegen. Und das ist auch richtig so.
Justus van der Laar hat für uns die Aktenaffäre von US-Präsident Biden eingeschätzt. Das Interview haben wir kurz vor dieser Sendung geführt. Okay, und jetzt Schminktischkontrolle. Warum, erkläre ich gleich. Aber erstmal die Frage, wie viele Lippenstifte finden sich da bei Ihnen? Und wie viele davon wurden frisch gekauft? Ihre Antwort könnte Rückschlüsse darauf zulassen, wie schwer die Krisen im vergangenen Jahr waren. Das sagt zumindest der Lippenstift-Effekt. Wie genau der funktioniert, das erklärt Bohyun Kim aus dem ARD-Börsenstudio.
Große Anschaffungen in Zeiten der Inflation. Für viele kaum mehr realisierbar. Alltagsluxus in kleinen Dosen scheint dagegen mehr und mehr gefragt. Und wenn die Dose eine schlanke, elegante Lippenstifthülse ist, dann ist das besonders verlockend. Dieses Phänomen beschreibt der Lipstick-Effekt, erklärt Professor Jörg Funder von der Hochschule Worms.
Heute steht der Lipstick-Effekt dafür, dass Menschen sich auch gerade in Krisensituationen etwas Gutes tun wollen. Also ein sogenannter Indulgence-Effekt besteht, sich selbst etwas zu verwöhnen, auch nur im kleinen Maße sich gut gehen zu lassen.
Dabei ist es nicht immer nur der knallrote Lippenstift für 30 Euro, sondern auch Parfüm oder eine pudrig duftende Gesichtscreme. Im vergangenen Jahr stieg in Deutschland der Verkauf von dekorativer Kosmetik um 16%, laut dem Industrieverband Körperpflege und Waschmittel. Und das, obwohl Verbraucher insgesamt weniger konsumiert haben. Dennoch, Kapitalmarktexpertin Gertrud Traut von der Landesbank Hessen-Thüringen zweifelt an der Bedeutung des Effekts. Sie sieht eher eine psychologische Erklärung.
Der Lippenstift-Effekt ist ein zusätzlicher Indikator für die Konjunktur, aber er ist kein Vorlaufindikator. Da gibt es Studien, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht wurden, dass Frauen in der Krise sich schöner machen wollen und die Zahlen zeigen das. Der Anteil von Kosmetik und Kleidung in Krisenzeiten steigt.
Ein Effekt, der sich nicht zum ersten Mal zeigt. Schon in der großen Depression in den 30er Jahren kauften die Menschen mehr Lippenstifte. Ein ähnliches Bild beobachtete Leonard Lauder, damals Chef des Kosmetikunternehmens Estée Lauder, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Jörg Funder von der Hochschule Worms erkennt den Lipstick-Effekt aber nicht nur auf den Lippen.
Wenn das Tagesausflüge sind oder die Umsätze mit Schmuck und Ähnlichem oder aber auch Indulgence, was Essen angeht, das möglicherweise als Beweis dieses Lippenstift-Effektes, dieses Lipstick-Effektes, um sich selbst etwas Gutes zu tun.
Experten schätzen, dass vergangenes Jahr 8 Millionen Menschen einen Lippenstift gekauft haben. Nach Angaben der Marktforscher der GfK 2 Millionen mehr als noch 2021. Volkswirtin Gertrud Traut merkt an, dass die hohe Nachfrage nach Lippenstiften gegenwärtig auch mit dem Abebben der Pandemie zusammenhängt.
Für die aktuelle Krise würde ich aber gerne noch ergänzen, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass in der Nach-Corona-Zeit, in der Nach-Masken-Zeit die Nachfrage nach dekorativen Dingen wieder steigt, weil wir es endlich wieder dürfen.
Der kleine Alltagsbegleiter in Rot ist gerade hoch im Kurs. Die Gründe dafür sind vielfältig. Mit reinspielen das Ende der Pandemie und der Wunsch nach schönen Alltagsfreuden. Und so taugt die spiegelnde Lippenstifthülse als Glaskugel der Konjunktur nur bedingt. Buchan Kim, Börsenstudio Frankfurt.
Auf Fakten statt Glaskugel setzt das Statistische Bundesamt. Nach dessen Berechnungen ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen, trotz Energiekrise, Rekordinflation und Lieferengpässen. Das Bruttoinlandsprodukt hat um 1,9% zugelegt. Im Jahr davor lag das Plus noch bei 2,6%. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Warum hat die deutsche Wirtschaft letztlich doch besser abgeschnitten als befürchtet?
Ja, das lag vor allem am privaten Konsum. Trotz der Kaufkraftverluste durch die stark gestiegenen Preise haben die Verbraucher mit ihren Ausgaben die Konjunktur angekurbelt. Ob das jetzt am Lippenstift-Effekt lag oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben während der Corona-Pandemie gespart, weil Reisen ausgefallen sind, weil sie weniger oft ins Restaurant oder ins Konzert gegangen sind. Es gab also einen gewissen Nachholbedarf. Die Energiekosten, ja, die sind zwar gestiegen. Wir alle mussten im Jahresverlauf mehr Geld fürs Tanken, für Heizöl, Gas oder Strom ausgeben, aber die ganz große Preiskeule ist im vergangenen Jahr für viele noch ausgeblieben. Das wird erst in diesem Jahr voll durchschlagen, wobei der Staat mit seinen Hilfspaketen ja zumindest das Schlimmste abfedern wird. Fazit, die aktuelle Lage ist besser als befürchtet. Der große konjunkturelle Einbruch ist ausgeblieben.
Ist damit auch die Gefahr einer Rezession gebannt?
Also zu einem schweren Konjunktureinbruch wie etwa nach der Finanzkrise oder nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird es wohl nicht kommen. Aber noch ist die deutsche Wirtschaft nicht über dem Berg, meint etwa Carsten Dreske, Chefvolkswirt der ING-Bank.
So schön die Zahlen von heute auch sind, die Gefahr einer Rezession ist hiermit noch nicht vorbei. Erstens kann es durchaus passieren, dass diese Schätzungen fürs vierte Quartal nochmal nach unten revidiert werden. Und dann hätten wir schon eine Rezession im vierten Quartal. Zweitens kommen ja 2023 immer noch die Nachwehen der hohen Energiepreise auf uns zu. Haben wir auch die Nachwehen von den stark gestiegenen Zinsen, die der Wirtschaft zu schaffen machen werden. Das heißt, Deutschland ist noch lange nicht aus dem Gröbsten raus.
Zumal es zuletzt eben doch einige Dämpfer gab. Einzelgewerbe und Gastgewerbe haben im vierten Quartal preisbereinigt weniger umgesetzt. Die Industrie bekommt weniger Aufträge. Die Bauwirtschaft spürt die Folgen der gestiegenen Zinsen. Die deutsche Wirtschaft steht also vor einem anspruchsvollen Jahr. Viele Chefvolkswirte wie etwa Jörg Krämer von der Commerzbank rechnen mit einer milden Rezession und einem leichten Minus beim Bruttoinlandsprodukt.
Auch für die US-Wirtschaft rechnet der Internationale Währungsfonds mit einer weichen Landung und einer allenfalls milden Rezession. Wie haben die Anleger auf diese positiven Nachrichten reagiert?
Also die Grundstimmung, die ist weiterhin gut. Zum Ende einer ja sehr starken Handelswoche halten sich die Anleger heute aber etwas zurück. Der DAX legte nur um 0,3% auf 15.100 Punkte zu. Nach wie vor profitieren die Finanzmärkte von der gesunkenen Inflation in den USA. Dort ist die Rate ja im Dezember von 7,1% im November auf 6,5% zurückgegangen. Das nährt Hoffnungen auf ein Ende der kräftigen Zinserhöhungen und beflügelt die Aktienmärkte.
Vielen Dank an Uwe Bettendorf aus unserer Wirtschaftsredaktion.